Hauptsache raus, der Outdoor-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen bei Hauptsache raus, dem Podcast des Outdoor-Magazins. Ich bin Kerstin von Outdoor und heute geht's mal um ein flottes Thema, nämlich die Fortbewegung auf zwei Rädern, speziell das Bikepacking, also die sehr schlanke Art zu reisen. Dazu möchte ich begrüßen Ralf Kerkeling. Hallo Ralf.
Hallo Kerstin, danke. Schön, dass ich dabei sein darf.
Ja, freut mich auch sehr, weil der Ralf ist Sport- und Outdoor-Journalist, hostet auch Podcasts, also ein Kollege von mir im weitesten Sinne oder sogar im näheren Sinne, ist viel unterwegs. Man findet ihn auch unter ralf-kerkeling.de und kann auch seinen Podcast, wo sich viel um Outdoor und Reise dreht, den Getting Wild, sich gerne mal anhören. Und ein bisschen der Anlass unseres Gesprächs ist, jetzt kommt die kleine Eigenwerbung, im Peach Verlag ist ein Buch erschienen, nämlich Bikepacking und Radreisen aus der Reihe Outdoor Know-How. Und deswegen denke ich, dass der Ralf noch mehr als sonst gerade alle Fakten parat hat, weil das recht frisch ist und wir so richtig schön ins Thema einsteigen können und keine Frage offen bleibt.
Ja, da will ich auch mal hoffen. Jetzt ein bisschen Druck aufgebaut.
Ja, bleiben wir mal ganz locker, mal schauen, ob ich dich mit einer Frage kriege. Nein, Das ist ja nicht der Zweck der Sache, jemanden irgendwie reinzureiten oder so. Außerdem soll es ja auch ein bisschen informieren. Bei dem Thema Bikepacking stellt sich mir gleich eine Frage, warum? Warum Bikepacking? Das ist ja, magst du es vielleicht kurz definieren, was man im inneren Sinne unter Bikepacking versteht?
Ja, es gibt, glaube ich, einen engeren Zweck und Sinn und es gibt auch einen weiteren Zweck und Sinn dabei wahrscheinlich so. Also Bikepacking im Prinzip kann man auch weiter Radreisen mit Taschen dazu sagen. Ja. Das, Bikepacking hat sich einfach dahin entwickelt, erstmal A, weil Anglizismen gerne verwendet werden und weil, glaube ich, Bikepacking viele Leute, die Outdoor unterwegs sind, mittlerweile darunter verstehen, dass man es mit einem Gravelbike macht. Ja, irgendwie diese ganzen Packtaschen, die hinzugekommen sind in den letzten Jahren, ist irgendwie einen großen, darf man ja vielleicht auch nennen, Ortlieb irgendwie, der sich so einen Namen gemacht hat, um das jetzt komplett zu machen. VD macht es mittlerweile auch und Deuter, damit ihr jetzt keine Probleme habt mit euren Werbepartnern. Aber es ist auf jeden Fall ein großer Punkt geworden, wo sich Outdoor-Hersteller auch Gedanken gemacht haben, weil Leute unterwegs sind und gerade in der Corona-Zeit ist das immer größer geworden, das Thema. Ich habe schon ein bisschen davor angefangen und für mich entdeckt als einfach eine interessante, schöne Art und auch wieder einen Anglizismus zu verwenden, Micro-Adventure zu machen zu Hause. Einfach vor der Tür, schnell raus und schnell was erleben. Und da ich auch gerne...
Vor allem minimalistisch, ne, wenn ich dich unterbrechen darf, weil dieses klassische Bikepacking-Gefährt, Fahrrad, Gravelbike meistens in dem Fall, ist ja wirklich sehr schmal gepackt. Also man hat nicht mehr diese ausladenden Taschen hinten, vielleicht auch noch vorne an der Gabel hängen mit riesen Gepäcksystemen, sondern das ist alles irgendwie direkt am Radl befestigt, ziemlich clean, ziemlich leicht. Ziemlich schlank, würde ich sagen.
Ja, genau. Ne? Also es gibt die sogenannte Arschbombe, das ist irgendwie dann hinten so eine Tasche, die hinten rausgeht am Sattel. Ja, also da kann man Sachen reinpacken. Dann hat man überall, wo man Taschen anbringen kann, kann man Taschen anbringen an den Rädern. Das war auch früher schon so. Jetzt sind die Taschen aber nochmal flexibler geworden, nochmal besser anpassbar auf die verschiedenen Radtypen. Und direkt auch eingangs gesagt, natürlich kann man Bikepacking auch mit allen möglichen Rädern machen, auch mit Reiserädern, mit Tourenrädern und so weiter, auch mit Mountainbikes. All das gibt es auch. Genau, und in dem Buch, was du eben eingangs schon erwähnt hast, so werden wir sogar zusammen, netterweise. Genau, das heißt, das Outdoor Know-How, das ist eine Serie von euch ja zusammen mit Peach. Und der Titel, der weitergehende Titel ist dann Bikepacking und Radreisen. So, ne? Und das richtet sich eigentlich an alle, die das gerne mal entdecken wollen. Die Profis werden da nicht viel Neues entdecken. Vielleicht noch ein, zwei Tipps zu Radtouren, vielleicht Streckentipps. Aber es ist mehr für Einsteiger, Leute, die mal neu da reingucken wollen in das Thema. Genau, so ist, ja. Ist das angelegt. Habe ich deine Frage somit beantwortet zum Thema?
Ja, ein Stück weit schon, genau, weil du fasst den Begriff ein bisschen weiter. Ich hätte es jetzt wirklich relativ eng gefasst, eben so ein Arschraketen-Schlankrad irgendwo. Aber ja, klar, es sind eigentlich auch die anderen und vielleicht ein bisschen komfortableren Spielarten bestimmt noch mit in diesem Universum drin. Da frage ich mich auch gleich, welches Rad ist denn für wen das geeignete? Wir haben ja schon gesagt, Gravelbikes, geht auch mit anderen. Also
du, ich glaube eigentlich im Prinzip ist das Rad geeignet, was du hast.
Ha, so würde ich sagen. Okay.
Ja, weil natürlich, also für mich ist es so, dass ich mit dem Gravelbike auch so unterwegs bin, auch ohne Taschen. Kann man einfach ein bisschen schneller fahren auch, ne? Aber keine Ahnung. Also ich habe auch schon Taschen an Mountainbike gepackt, einfach weil ich dann gerade Lust hatte, damit loszufahren. So, ne? Und wer jetzt gerade kein Rad hat und einfach mal das Erlebnis für sich entdecken möchte, ja, der kann doch einfach, nimm deinen Rucksack, pack was rein und fahr mal los, weil es geht ja um das Erlebnis an sich und vielleicht einfach irgendwo übernachten, wenn man will. Es gibt manchmal, zum Beispiel bei uns in der Nähe von Köln, da wo ich wohne, gibt es so Tracking-Plätze, die kann man anmieten, dann hat man ein ultimatives Autoerlebnis, weil frei in der Natur dürfen wir ja nicht schlafen.
Und trotzdem legal eben, genau, ja, das genau. Ist immer der Punkt.
Genau, Campingplatz geht natürlich auch, habe ich auch schon gemacht, zum Beispiel am Rhein runter, auch, ist auch eine Bikepacking-Tour, es muss ja nicht immer nur in der tiefsten Wildnis sein, sondern es kann ja auch einfach entlang schöner Natur sein oder inmitten schöner Natur und es ist auch nicht immer nur in den Bergen so, ne? Es ist ein bisschen wie beim Trailrunning, dass die Bilder, die auch im Magazin und so und ich selber auch als Journalist, es gibt einfach viel zu viele Bilder, Trailrunning in den Alpen, in den Bergen und weniger im Mittelgebirge oder in Norddeutschland und genauso ist es bei Bikepacking auch. Also man kann es natürlich überall machen. Ne? Mhm. Und das ist auch ganz klar der Appell daran, einfach ausprobieren. So. Und von daher, genau, zum Einstieg, weil Bikes kosten natürlich auch Kohle. So, ja. Und von daher klar. Will bestimmt gut überlegt sein, ob man für das Hobby Bikepacking sich direkt extra ein Rad kauft. Also, und dann ist es eine Geschmacksfrage. Ja, also, wie willst du unterwegs sein und wo willst du unterwegs sein? Möchtest du auf Rad- und Waldwegen fahren? Ist das Gravelbike sicherlich aufgrund seines Aufbaus genau deswegen geeignet?
Für alle, die jetzt nicht so informiert sind, das ist ein etwas robusteres Rennrad vom Aufbau her, vor allem mit etwas breiteren, geländegängigeren Reifen, also nicht mit diesen schmalen Spurreifen. Verbindet so ein bisschen die Geschwindigkeit vom Rennradfahren mit ein Stück weit der Stabilität vom Mountainbike, für alle, die jetzt vielleicht nicht so direkt wissen, was ein Gravelbike ist.
Obwohl, ja, das ist richtig.
Das ist inzwischen, glaube ich, schon durch. Aber
ja, das ist gut, dass du das sagst, auf jeden Fall, genau. Und ansonsten, keine Ahnung, wenn du jetzt irgendwie die ganze Zeit Downhill-Bikepacken willst, so kannst du es auch machen, dann nimmst du halt dein Mountainbike mit, ne?
Ja, oder gut, dein dann kann Tourenrad. Man mit dem Lift hoch und dann mit dem Gepäck wieder runterschießen, wäre natürlich auch mal eine interessante Art, genau. Besondere Spielart sind ja dann auch diese Fatbikes, ne? Also die mit den ultra breiten Reifen, also die sind dann schon, würde ich mal sagen, fast eher nur, kann man sagen, ausschließlich Winterräder, nee, Winter und Wüste so grob, ne?
Ja, ich glaube, für solche Sachen.
Also das ist ein spezieller Untergrund, wofür man die dann nehmen würde.
Ja, ich hatte letztens mal tatsächlich irgendwie ein Erlebnis letzten Sommer im Wald, da war ein Mann mit seinem Fatbike im Wald unterwegs, der wollte dann irgendwie da die Trails fahren, er ist dann überall Äste drin gehabt, das Rad ist halt kaputt gegangen, so. Also von daher, ich sehe es auch nicht auf engen Trails im Wald oder auch nicht auf irgendwelchen Flow-Trails, macht auch einfach keinen Spaß. Almwiesen könnte ich mir noch vorstellen, so, ja, also wo man fahren darf. Und Wüste. Im Buch selber sind auch so Kapitel drin über Winterbikepacking, ne? Und da sind auch quasi Fatbikes mit eine Möglichkeit.
Das ist natürlich schon ein sehr spezielles Ding. Mit was bist du dann hauptsächlich unterwegs? Bist du eher der Gravelbiker?
Ja,
oder
tatsächlich schon.
Geschwindigkeit und was mitnehmen?
Ja, also aus verschiedenen Gründen. So, ne? Ich mag das Rad. Ich mag es tatsächlich auch, wie es aussieht. Bin so, bin ein bisschen Gear-Nerd und das bringt der Beruf so mit sich, weil ich ja auch für viele Magazine getestet habe in der Vergangenheit, mittlerweile weniger. Aber irgendwie ist das so ein bisschen hängen geblieben. So, ich mag einfach auch so. Ich mag das Design von Gravelbikes. So, und deswegen habe ich mir
schicki aus, ja.
Genau, deswegen habe ich mir irgendwann eines geholt und bin total begeistert aufgrund der Flexibilität. Das ist das, was ich gut daran finde. Geschwindigkeit. Ja, sicherlich. Ich meine, auf der Straße ist man jetzt nicht so schnell wie mit einem Rennrad, aber schneller als mit einem anderen Rad, ja. Im Wald selber. Ich mag es selber sehr, sehr gerne. Du hast dir diesen Podcast Getting Wild mit Y übrigens eingangs erwähnt. Das mache ich ja mit einem Kollegen zusammen. Und wir sind manchmal unterwegs im Gravelbike und haben die Vorteile, zum Beispiel letztes Jahr im Schwarzwald, da gibt es ganz, ganz tolle Trails für Biker und auch Tracking-Camps, auch da wieder ein Thema.
Na gut, gibt es inzwischen fast deutschlandweit, muss man ja dazu sagen. Also genau. Die Idee hat sich zum Glück, ich finde das ja ein sehr, sehr schönes Konzept, weit verbreitet kann man sich eine Plattform buchen oder einen Platz eben, bestimmte Plätze gibt es da, also eine bestimmte Anzahl von Plätzen, wo man einfach legal in der Natur sein darf. Komposttoilette ist, glaube ich, immer dabei. Feuerstelle manchmal, wenn man Glück hat, je nach Gebiet und natürlich auch Waldbrandgefahr, mal offen, mal zu. Aber genau. Das ist echt eine schicke Sache. Also nicht nur für radelnde Menschen, sondern auch für wandernde Menschen ist für beides gedacht.
Genau. Und in der Gegend rund um Bayersbronn, wo wir unterwegs waren, haben die das auch schick getrennt. Ja, Wanderer und Bikefahrer kommen sich da nicht groß in die Quere. Das ist sehr gut gelöst. Genau, und da hat sich das Gravelbike einfach bewährt, weil das war eine Mischung aus Schotter, aus Trail und aus Straße, von den Belegen her. Und da war es optimal. Also von daher würde ich auch aus diesen Gründen Gewicht, Ergonomie des Rades ein Gravelbike vorziehen. Für mich so.
Ja, gut. Und man hat halt auch gezwungenermaßen wenig Zeug mit, weil man das irgendwie am Rad befestigen muss. Also ist auch vielleicht ganz gut, um sich selbst ein bisschen zu beschränken. Aber apropos Zeug und mithaben, was brauche ich denn zwingend, wenn ich das erste Mal eine Radtour machen will? Also vielleicht, ja, weiß ich noch nicht, ob man direkt gleich mit dem Zelt starten möchte, wenn man sich an das Thema ranwagt. Aber was sagst du, was muss auf alle Fälle ans Rad ran und in die Taschen eben rein, die man vielleicht braucht?
Ja, also Taschen, also die Anzahl der Taschen richtet sich ja auch daran, was du wirklich einpacken möchtest oder wie lange du vielleicht unterwegs bist. So, ne? Wenn jetzt nur ein Tag mit einer Übernachtung oder nur tagsüber unterwegs bist, brauchst du ja eigentlich fast gar nichts. So, ja.
Na gut, nur tags, das ist würde ich mal außen vor lassen, weil das ist dann doch eher.
Genau. Ne? Also ansonsten hast du ja die Möglichkeit, vorne an Lenker was zu packen. Also diese große Quertasche vorne. Dann im Rahmen gibt es eigentlich direkt am Rahmen zwischen Sattel und Lenker die Rahmentaschen. Die sind so Triangle-mäßig, also dreiecksmäßig oft aufgebaut. Gibt es aber auch als flache Rollen quasi und dann nochmal quasi am Sattelgestänge. Dann hat man schon zwei Taschen da. Dann Arschrakete ist richtig, nicht Arschbombe, wie ich eingangs sagte. Genau, die finde ich sehr praktisch tatsächlich, weil sie ja auch ein bisschen Schutz bietet vor Matsch und Schmutz, der von hinten aufgewirbelt wird, wenn du zum Beispiel ohne Schutzbleche fährst, was ja häufig so ist dann bei Gravelbikes und Mountainbikes auch etc. Genau, und mit den Taschen ist man eigentlich schon gut aufgestellt. Was würde ich dann da reinpacken? Also ich bin ja Freund von Feuer machen, also würde ich immer ans Essen denken auch. Also ich würde was zum Essen einpacken, einen Gaskocher einpacken und Zeug, Kartusche. Dann würde ich mir Wechselklamotten auf jeden Fall einpacken. So, ja.
Einsatz richtig gute oder eher, dass man das Equipment mal wechseln kann?
Ja, also eigentlich eher auch, wenn man dann quasi am Abend geschwitzt mal die Klamotten tauschen möchte. So. Und da würde ich wahrscheinlich irgendwas Richtung Merino-Wolle einpacken, so, wenn du es ganz konkret wissen möchtest. Dann noch vielleicht eine dünne, leichte Jacke irgendwie, so, dass hauptsächlich windschützend ist. Das kann man dann auch mal wechseln, auch selbst wenn man auf dem Rad unterwegs ist, so, weil die Kälte kommt ja oft einfach durch Wind, nicht durch wirkliche Kälte. Ja. Genau. Kurze, lange, eine längere Hose auf jeden Fall würde ich noch einpacken und ein paar Wechselschuhe. So, ne? Aber auf die Wechselschuhe könnte man notfalls auch verzichten, so, weil ich zum Beispiel fahre das Bike nicht mit wirklichen Radschuhen, sondern so zum Einklicken, sondern habe eigentlich normale, mehr oder weniger normale Straßen-Sneaker Bikeschuhe an, so, ja, also in der sich das doppelt nutzen kann, so.
Ja, ist eigentlich auch sinnvoll, weil wenn man doch geländiger unterwegs ist, das ist einfach besser, sag ich mal, mit normalen flachsohligen Schuhen als mit den Klickschuhen da im Gelände. Ich denke, wenn man da mal irgendwie was Steiniges hochläuft, dann ist man dankbar um eine gute Sohle mit einem guten Grip.
Ja, genau. Ne? Und also zu dem Kocher natürlich auch unterwegs Essen kaufen oder schon vorher einkaufen. Es gibt auch super quasi Outdoor-Food mittlerweile, was ganz angenehm schmeckt, so mit, wo man das Wasser aufkocht, dann zusammenschüttet und kurz ziehen lässt. Also da gibt es ja unterschiedlichste Anbieter. Da habt ihr bestimmt schon einiges zu gemacht, auch im Magazin.
Man muss auch sagen, aus eigener Erfahrung, die sind wirklich besser geworden. Früher hat man sich davor ein bisschen gescheut. Also das ist jetzt schon länger her. Aber da gibt es wirklich Sachen, wo man wirklich auch Appetit hat, wenn man das isst, also wo das echt gut schmeckt. Das stimmt.
Ja, genau. Und eigentlich hat man ja auch sonst immer die Chance, nochmal ganz kurz am Supermarkt anzuhalten, einen kleinen Abstecher zu machen und sich noch was zu kaufen für einen Abend. So. Ja, ansonsten, ich würde eine Filterflasche mit einpacken auch, also dass ich Wasser filtern kann. Das hat sich für mich als super positiv herausgestellt in den letzten Jahren, weil man einfach unabhängiger ist.
Nimmst du in deutschen Mittelgebirgen zum Beispiel, nimmst du da Wasser aus Bächen, die schnell laufen und lässt sie eben durch die Filterflasche laufen, oder?
Ja, mache ich tatsächlich, ja. Also ich gucke mir schon immer ein bisschen vorher an, wo ich durchgefahren bin durch die Gegend so, ja. Aber auch
direkt
da gibt's ja...
Direkt unterhalb einer Kuh oder Schafweide bietet sich das nicht an, ganz klar.
Ja, genau. Und das nehme ich tatsächlich auch so mit auf Reisen mittlerweile. Einfach auch manchmal aus Geschmacksgründen und sei es nur um Chlor aus dem Wasser raus, geschmacklich rauszufiltern. Aber Filterflaschen oder Beutel sind mittlerweile ein Essential, ja.
Ja. Und wenn ich jetzt sage, okay, ich mag doch mit dem Zelt wirklich losgehen, da brauche ich natürlich ein bisschen mehr Equipment. Aber wie vermeide ich es denn, dass ich auch Unnötiges mitnehme? Ne? Also gut, beim Zelt brauche ich ein Zelt, eine Isomatte, den Schlafsack. Ohne das geht's nicht, das ist klar. Also, wie machst du das, dass du nicht dich unnötig bepackst?
Ich packe immer viel zu viel ein. Ich kann machen, was ich will. Ich denke immer noch so, das packt noch ein. Nein, aber ich habe angefangen, mir verschiedene Packlisten zu machen. Findet man übrigens auch in dem Buch so. Ich darf zwischendurch mal darauf verweisen. Da gibt es Packlisten für unterschiedliche Touren. Von klein bis größer. So, ich versuche tatsächlich natürlich das Minimum einzupacken. Das Glück ist, dass mittlerweile so viele Sachen so klein pack- und faltbar sind, sei es das Zelt, ja, sei es die Isomatte oder auch der Schlafsack, dass also gerade in den Sommermonaten man wirklich auch mit diesen paar Taschen dann auskommt und doch jede, ich würde erst so sagen, man ist erstaunt, wie viel man in diese Taschen reinbekommt.
Also wenn ich mir das Rad so angucke, da denke ich auch so, ich glaube, ich wäre eher auf der Komfortseite, würde sagen, ja, ich nehme doch irgendwie ein Trekkingbike, wo ich einfach für mich gefühlt das mitkrieg, um mir die Reise schön zu machen. Aber das ist ja auch, sind ja Geschmäcker verschieden und vielleicht würde ich es ja auch wirklich alles in die paar Täschchen reinkriegen, die ja in so einem Gravelbike normalerweise drin sind.
Ja, aber wir hatten eben das Thema noch, dann hatte ich irgendwie gesagt, okay, ich würde Merino-Sachen würde ich genau aus dem Grunde auch mitnehmen, weil man die wirklich auch länger tragen kann einfach, ja. Und dass es irgendwie wirklich unangenehm wird, vor allem für die Mitfahrenden oder Leuten, die man trifft. Aber genau, also damit komme ich schon sehr weit mit, muss ich sagen, irgendwie.
Und die sind und ja auch schön Merino, dünn und trotzdem warm, ne?
Ja, und Merino auch, irgendwie habe ich letztens sogar noch einen Artikel zu geschrieben, Merino im Sommer. Ja, also ja, auf jeden Fall. Geht auch.
Dünne halt. Ja, klar. Nee, es ist wirklich angenehmer und gerade im Sommer, wir haben ja, du hast so schön gesagt, für die Mitreisenden, also es geht um die olfaktorischen Komponenten, sage ich mal, also in herkömmlichen Sportskleidung fängt man doch mal manchmal gerne ein bisschen das Muffeln an, muss man ganz ehrlich sagen.
Ja, so sieht's aus.
Merino einfach feiner dran und fühlt sich auch selber wahrscheinlich gesellschaftsfähiger.
Ja.
Kannst du dich erinnern, dass du mal so einen richtigen üblen Pack- oder Gepäckfehler hattest, wo du nachher gesagt hast, das war eine total doofe Idee, habe ich umsonst mitgenommen oder keine Ahnung, hat das Rad unnötigst schwer gemacht oder?
Ja, das geht eigentlich nicht. Ich kann, also mit den Sachen kann ich schon immer was anfangen dann so, ne? Also zum Beispiel, ich sitze gerne abends am Feuer in einem Trekkingcamp, wenn die Option besteht, eine Feuerstelle da ist, ich schnitze gerne, also nehme immer ein Messer mit zum Beispiel. Ja, also das wäre bestimmt auch etwas, wo man drauf verzichten kann so, ne? Ein Hack, also ein Equipment-Teil auf jeden Fall noch, eine Stirnlampe oder eine Mini-Taschenlampe mit einpacken ist nicht ganz unnötig, nachts vor allem, wenn man nochmal was suchen muss. Was ich eher sagen würde, ist, dass ich Sachen vielleicht falsch gepackt habe am Anfang. Wann, also was ist vielleicht, wo muss man einen schnelleren Zugriff drauf haben? Ja, wie zum Beispiel auch Pannen-Equipment. Ja, also du brauchst ja auch noch irgendwas, wo du halt dann einen Schlauch flicken kannst oder wenn du tubeless unterwegs bist, dass du es halt kurz auffüllen kannst wieder. Aber ich würde eher sagen, überlegen, wie man es packt. So, ja, also wenn man seine Grundsachen da liegen hat, dann ist es so, dass man gucken muss, wo packt man was hin. Und es ist nicht so, dass man die schweren Sachen vorne an Lenker packen sollte, weil dann lenkt sich einfach nicht so gut. Ja, in den Rahmen kann man ganz gut zum Beispiel so ein Zelt packen oder hinten rein, sogar finde ich auch in die Arschrakete.
Aber wird das dann nicht vom Schwerpunkt her ein bisschen unruhig, gerade wenn man ein Zelt und meinetwegen den Kocher noch hinten hinter den Sattel packt? Also ja, ich stelle mir das vor, dass das schon so ein hoher Schwerpunkt ist, der, wenn man in die Kurve geht, der einen dann auch ein bisschen runterziehen kann. Statt wenn man das irgendwie im Rahmen nach unten hat, das Schwerste nach unten, dass man so eine gewisse Stabilität reinbekommt? Oder
auf jeden Fall. So, das wäre der bevorzugte Platz, auf jeden Fall. Ne? Mhm. Aber es würde notfalls auch gehen. So. Und das sind aber so, muss man ein bisschen ausprobieren. Das merkt man ziemlich schnell, wenn man falsch gepackt hat, weil das Rad einfach nicht gut fährt. So, ne? Mhm. Genau. Und deswegen hast du vollkommen recht, vorne, hinten auf jeden Fall präferieren, immer leichte Sachen reinzumachen. Und manchmal, wenn es schnell gehen muss, vor allem bei Regen, dann wird es schon mal wild.
Magst du mal so vielleicht deine schönste Tour erzählen oder ein einprägsames Erlebnis? Einfach, dass man mal weiß, wie stellt man sich so eine Tour vor? Was erwartet einen unterwegs? Wie spannend ist das? Was ist die Faszination von dem Ganzen, überhaupt so unterwegs zu sein? Ja, hast du da irgendwie so eine Paradetour, wo du sagst, ja, was weiß ich, das war meine erste und die war am coolsten, weil, oder die war gar nichts, weil, oder da gibt es doch bestimmt irgendwie einen netten Schwank aus deinem Bike.
Ja, die erste Tour kann ich gerne erzählen, so, weil die war schlimm. Es war nur eine kurze Tour.
Ja. Das hört sich gut an. Auch der Profi hatte eine schlimme erste Erfahrung.
Naja, Profi bin ich ja auch weit entfernt von. Ich betreibe, mache das ja auch Spaß, so, ne? Genau. Ja. Aber also wir sind hier in der Nähe von Köln auch mit dem Podcast-Kollegen unterwegs. Wir haben unsere Räder neu und die Taschen neu gehabt. Und dann sind wir in die Warner Heide. Das ist in der Nähe vom Kölner Flughafen. Das ist eine Heidelandschaft. Da sind früher
vollgepackt ohne Ende oder vernünftig?
Ja, alles rein, was geht, so. Ja. Ne? In dem Falle kann ich aus eigener Erfahrung auch berichten, was passieren kann, wenn man falsch packt. Und zwar war es dann so, das ist ein altes Militärübungsgebiet. Es gibt sehr, sehr viele schlammige Trails da immer noch, auch breite Trails, sandige Passagen, alles wechselte so durch. Und es war sehr regnerisch an dem Tag. Und dann hatten wir einen sehr, sehr schmalen, sehr, sehr schmale Passage. Wir sind so hintereinander gefahren, dann kamen uns Leute entgegen und dann begab sich das so, dass ich in so eine Pfütze reingefahren bin und ich einfach feststeckte. So. Also die Pfütze war sehr groß und es war ein Herbsttag, es war auch wirklich schon frisch. Und ehe ich mich versah, also das Rad steckte fest, der Andi guckte mich noch an, so, was machen wir jetzt, bleiben wir stehen, rollen wir durch, wir wollten eigentlich durchrollen, aber ich steckte halt und dann kamen die Leute entgegen und ich kippte halt einfach langsam um. Ich konnte nichts mehr machen, auch weil sich der Schwerpunkt aufgrund des falsch gepackten Lenkers in dem Falle einfach sehr schnell verlagerte. Ja, und dann war ich halt innerhalb von ein paar Sekunden sehr nass. weil ich in der Pfütze lag, musste aber lachen, weil das einfach eine so dämliche Situation war. Ja. Dann war die Tour aber auch schon vorbei, weil es war sehr kalt. Also sind wir
Du hast keine Wechselsachen mitgehabt?
Ja, es war alles nass halt. So, weil die Tasche war auch, die Taschen waren nicht so richtig hundertprozentig. Ja, irgendwie war anscheinend dann an der Stelle auch nicht richtig zugemacht. Also alles falsch, was man falsch machen kann. Also ob jetzt auch die teuersten Taschen dann wirklich so wasserresistent sind, dass sie unter Wasser dann lange Wasser halten. Ne? Also, aber
wenn man sie richtig zumacht, hat man schon mal eine bessere Chance.
Ja, also, auf jeden Fall. In dem Falle alles falsch gemacht. Genau, das war der erste Ausflug. Aber
du hast nicht aufgegeben.
Nee, das hat bis dahin schon sehr viel Spaß gemacht einfach. So, das war gut. Mhm. Das Gefühl finde ich dabei, das habe ich aber eigentlich bei fast allen Outdoor-Erlebnissen, draußen in der Natur unterwegs zu sein, Also in dem Falle auch sehr weit kommen zu können, wenn man mit dem Rad unterwegs ist und auch auf Wegen unterwegs zu sein, die jetzt abseits von Radwegen sind und man ein bisschen was ausprobieren kann, so ein bisschen Abenteuergefühl. Mhm. Und ich finde, wenn man so packt und Sachen zusammenpackt, und dann habe ich, also ich persönlich habe dann schon immer ein bisschen Urlaubsgefühl. So, okay. Da brauchst du gar nicht so weit wegzugehen. Ja. Und das beinhaltet das auch. Und das andere ist tatsächlich eine der schönsten Touren. Ich habe auch noch nicht unendlich viele Touren gemacht, muss ich an der Stelle sagen. Ist tatsächlich aber diese Schwarzwaldtour. Also das, was man da machen kann, ist einfach atemberaubend schön, finde ich, im Schwarzwald. So, ne? Und wir haben da ein ganzes Wochenende verbracht, der Andi und ich, mit dieser Möglichkeit. Es war für mich das erste Mal in einem Trekkingcamp tatsächlich auch. Es waren 4 Plätze, wir waren alleine. Es war so jetzt um diese Jahreszeit im Herbst. Tatsächlich. Gott, da
haben wir aber auch Glück gehabt, weil die sind normalerweise recht gut gebucht, gerade im Schwarzwald. Ich habe da nämlich auch schon mal gedacht, mal so ein Wochenende und immer, wenn ich Zeit gehabt hätte, war das garantiert schon ausgebucht. Und dann, okay, dann nicht. Mhm. Also.
Ja, genau. Das ist tatsächlich auch ein Tipp. Man sollte sehr, sehr früh im Jahr werden irgendwann diese Termine freigegeben und dann sollte man am Start sein und schauen, wann man das im Jahr machen möchte. Spontan wird schwierig. In dem Fall hatten wir Glück. Es wären 4 Plätze da gewesen. Wir haben 2 besetzt, es war niemand an das da. Oh, genau. Die Toilette funktionierte leider nicht, die wäre da gewesen, aber der Code, den man uns gegeben hatte, der funktionierte leider nicht. Mussten wir dann anders lösen. Aber genau, das war an einem Bachlauf, es waren 2 Bachläufen. Wir konnten Feuer machen, weil es nicht mehr trocken war. Es hatte vorher ein bisschen geregnet. Wir hatten eine sternklare Nacht. Und all diese Sachen zusammengenommen, dann durch diese wirklich beeindruckende Hügellandschaft zu fahren, ganz schön anstrengend, viel anstrengender, als ich gedacht habe, wobei man es weiß natürlich eigentlich. Da dachte ich zwischendurch auch so, meine Herren, so. Dann mit dem Blick quasi auf die Vogesen, so, also ganz, ganz tolle Eindrücke. Und das ist wirklich eindrücklich in Erinnerung geblieben. Genau, was wir jetzt planen gerade, ist aktuell in die Wallonie zu gehen. Das ist hier in der Nähe von Köln. Ardennen kennt man vielleicht auch, also im Süden Belgiens gelegen. Da gibt es auch ganz, ganz viele Trails, auch ein bisschen in der Richtung, dass man dann, wie heißt denn das jetzt genau, das weiß ich gar nicht. Das ist der falsche Name. Man kann bei Bauern sich auch einen Platz buchen quasi. Ja, da gibt es eine Internetseite, könnte ich nochmal nachgucken und dir auch gerne schicken noch, dann könnte man das in diese Shownotes packen.
In die Shownotes packen, genau.
Weil da kann man dann einfach einen privaten Platz buchen, mehr oder weniger. Rent a Shower oder irgendwie sowas heißt das. Keine Ahnung.
Ich kenne nur dieses My Cabin, aber das ist jetzt nicht direkt für Bauernhöfe. Aber da kann man auch, auch nochmal ein kleiner Chip unter My Cabin, findet man auch einiges. Ja. Ach genau, die Outdoor-Seite hat auch eine sehr schöne Suche für Übernachtungsplätze.
Na super.
Ich auch mal, dass ich noch den direkten Link finde und den in die Shownotes packe. Also da kann man auch unendlich viele Plätze suchen. Ne? Also wir gucken mal, dass wir noch im Nachgang noch so ein paar Ideen zusammentragen, wo man schöne Plätze finden kann und ich packe die dann in die Shownotes. Ist ja auch ein schöner Service. Ja. Genau. Apropos unterwegs sein und so orientieren. Smartphone oder Navi oder schwörst du auf die gute alte Karte oder bist du nur mit einer Multifunktionsuhr unterwegs? Das funktioniert ja teilweise auch ganz gut mit der Navigation.
Also ich bin tatsächlich mit dem Smartphone unterwegs. So. Navigationsgerät, ja, aber irgendwie, ja. Das ist wieder dann, wofür entscheide ich mich? Was nehme ich mit? So, das Smartphone müsste ich sowieso mitnehmen.
Du hast ja auch eine Kamera dabei, na, das ist halt auch der Vorteil
von den Dingen. Ja, also insofern entscheide ich mich für Smartphone in Kombination mit einer Smartwatch dann dazu, also einer Sport-Multifunktionsuhr. So, ne?
Und die gute alte Klappkarte hast du nicht mehr bei.
Ja, kommt drauf an, wo man unterwegs ist. Klar. Okay. Also da, also in Deutschland auf jeden Fall, man oft kein Netz hat. So, na klar, jetzt irgendwie über die üblichen Anbieter kriegt man die Karten auch offline, kann man dann, ne, also es funktioniert natürlich, aber doch, je nachdem, beim Wandern übrigens auch. Ich bin immer noch Freund davon, irgendwie zwischendurch mal auf eine echte Karte gucken zu können, zumindest eine Übersichtskarte. So.
Ich bin nach wie vor ganz großer Klappkarten-Fan, weil ich einfach wissen will, wo bin ich im Verhältnis zu was. Mir ist das auf dem Bildschirm oft zu klein, ne, dass ich gar nicht so das Gefühl habe, in welchem Bereich bewege ich mich jetzt. jetzt. Also wenn es geht, gucke ich immer, wenn ich irgendwo bin, selbst wenn ich die Tour bei Komoot, Auto Active oder wie sie alle heißen finde, ne, dass ich trotzdem eine Klappkarte habe, weil ich mag es einfach, mich da im Gelände oder vom Standort aus zu orientieren. Man kann dann ja auch mal ein bisschen eher gucken, oh, da hinten wird's höher und so. Also das finde ich alles mit Karte schicker.
Ja, kann ich verstehen. Also wie gesagt, ich habe es auch immer nach Möglichkeit dabei. Genau, und die Vorteile sind offensichtlich, ja.
Ja, absolut. Gut, und wenn man tatsächlich mit dem Handy navigiert oder sich bewegen will, da ist natürlich immer die Energiefrage auch so ein Ding, ne? Also muss man echt gucken, dass man nochmal eine Powerbank mitnimmt. Klar, wenn man jetzt nur eine Nacht unterwegs ist und nicht ewig rumnavigiert, dann geht das wohl, aber ansonsten ist, glaube ich, auch ein ganz heißer Tipp, einfach nochmal eine Powerbank ins Gepäck zu stecken. Die sind ja inzwischen recht klein, mit trotzdem 2 bis 3 Handyladungen, also.
Ja, genau.
Würde ich das empfehlen. Vor allem, wenn man dann auch noch viel fotografiert, womöglich, ne?
Ja, ja, genau. Blasenpflaster. Vielleicht auch noch, je nachdem.
Blasenpflaster beim Radfahren auch.
Ja, tatsächlich, weil man ja zwischendurch nochmal unterwegs ist. Oder zumindest Pflaster, so. Also, das hat sich bewahrheitet. Tatsächlich, schadet nicht, so, ne? So ein bisschen Erste-Hilfe-Ausrüstung, Light.
Ja gut, das sollte man eh fast immer mitnehmen, damit man einfach auf der sicheren Seite ist. Planst du Routen komplett oder fährst du auch mal der Nase nach? Ich weiß, du hast in dem Buch dich da auch sehr explizit zu geäußert, aber vielleicht magst du es trotzdem für die Hörenden nochmal irgendwie sagen.
In dem Falle tatsächlich, jetzt weiß ich gar nicht mehr, was ich im Buch dazu geschrieben habe, muss ich ganz ehrlich sagen, aber...
Du warst dagegen, du hast für eine ordentliche Planung plädiert. Aber ich merke schon, ganz so felsenfest ist das vielleicht doch nicht, weil sonst würdest du jetzt nicht so zögern.
Nee, genau, weil das tatsächlich auch manchmal ein bisschen intuitiv ist so. Ich habe das, wenn ich in dem Buch habe ich das eher so, weil das ja für Einsteiger ist, ich würde dann sagen, dann empfiehlt sich doch eher eine Planung, einfach um so, weil man ja schon genug damit beschäftigt ist, sich überhaupt mit diesem Ganzen zurechtzufinden.
Ja, gut.
Genau. Ich persönlich bin gerne, also es kommt darauf an, wenn ich länger unterwegs bin und ich habe ein Ziel, ich muss dann und dann da sein oder so, oder ich habe nur diese eine Woche, dann plane ich für mich schon gerne durch, wo geht's ungefähr lang und vor allem, wo ist der Übernachtungsplatz dann so, weil das nervt mich, wenn ich dann spontan suchen müsste, so, ne?
Das, wobei, das muss man sagen, mit dem Fahrrad ist das immer noch besser, also zu Fuß finde ich das fast noch mutiger, weil zu Fuß, wenn du schon eh durch bist und dann sollst du noch mal 5 Kilometer irgendwo hin,
weil
das Hotel doch nicht da ist oder wie auch immer oder keine Ahnung, man findet den Trekkingplatz nicht. Mit dem Rad hat man ja doch nur eine Chance, dann irgendwie auch 10 Kilometer noch irgendwie hinzukriegen, irgendwie warm, trocken und sicher zu schlafen.
Ja, klar, genau. Und Notbiwak gilt natürlich auch in Deutschland. Also wenn man Sachen schon dabei hat, könnte man sich auch in dieser Situation, weil vor allem wenn man nachts dann irgendwie in diese Situation kommt, könnte man sich rein theoretisch ja auch hinlegen. Ne? Also das ist ja auch rechtlich abgesichert.
Wobei man schon gemacht, sagen muss, dass man ja eben dann kein Zelt aufbauen sollte.
Richtig.
Geht, ne? Aber das ist ja immer so ein bisschen das Kriterium. Bivakieren heißt ja eigentlich, sich ein bisschen klar wetterschützend hinzustellen, wenn es mit dem Tarp ist oder eben im Biwaksack, ne, wenn man sowas mit hat. Aber Zelt aufbauen, dann ist man schon am Zelten und das ist ja dann meistens doch nicht legal.
Ja, das ist vollkommen richtig. Genau. Also grob stecke ich meine Sachen ab. Ich mag es aber tatsächlich auch gerne, von der Route dann mal abzuweichen. Wenn ich jetzt was Schönes sehe oder denke, ah, da würde ich jetzt gerne mal ausprobieren, lang zu fahren, dann mache ich das auch. Wenn ich aber weiß, es ist eine Gegend, wo das auch durchaus dann mal wirklich sehr, sehr hügelig, bergig und sehr steil auch runtergehen kann, raufgehen kann, dann kommt es darauf an, wie ich beladen bin. Also das ist dann auch recht unkomfortabel, je nachdem. Und es droht ja dann eventuell auch eine Sturzgefahr. So, also wenn ich dann nicht mit Mountainbike in bestimmten Stellen unterwegs bin. Ja, also das versuche ich so ein bisschen mit einzurechnen. Manchmal gibt es aber auch schöne Plätze, die man dann sieht, Gegenden, Dörfer, Orte, wo man dann vielleicht doch spontan gerne hin möchte oder gezwungenermaßen, weil man vielleicht Hunger hat oder Durst hat und nicht genug dabei hat. Insofern ist eine Flexibilität drin. Ja, genau. Beim Wandern ist es bei mir ein bisschen anders. Da gehe ich auch gerne einfach mal so los. Um mal gucken, was passiert so.
Ist auch schön, aber da eben das mit dem Übernachten finde ich dann doch so eine so ein Punkt mal. Klar, wenn man ein Zelt und alles mit hat, ist das okay. Wenn man leichter unterwegs ist und sagt, oh, ich übernachte in festen Unterkünften, sollte man doch vielleicht ein bisschen planen. Aber nun ja. Wie würde denn für dich so eine ideale erste Tour aussehen? Also wenn du jetzt, wenn wir jetzt jemanden haben, der sagt, Mensch, ich habe die Podcast-Folge gehört, ich habe jetzt echt Bock gekriegt, loszuziehen. Wie starte ich dann rein in das Abenteuer Bikepacking?
Also, das haben wir eben schon ein bisschen gehabt, ne? Also, ich finde, man kann erst mal gucken, was hat man, also man braucht ja ein Rad, so, ne? Ja. Also, das ist ja die Grundvoraussetzung, oder man kann sich ein Rad leihen. Gibt ja vielleicht auch Kollegen, die eins zur Verfügung stellen. Dann weiß ich gar nicht, ob man schon loslegen muss mit irgendwie jetzt richtig Taschen kaufen oder so. Ich würde erst mal gucken, was habe ich denn da? Ja? Also, vielleicht mal auch so einen Tag mal schauen, ne? Also, einen Rucksack packen, den kann man ja, man kann ja auch notfalls mal mit einem Tagesrucksack auf dem Rücken fahren.
Ja, wobei das ja schon ein bisschen unbequem ist, gerade auf dem Rad, finde ich. Ne?
Aber ja, klar, aber jetzt nur einfach nur mal, wie könnte man starten? So, das wäre der leichteste Einstieg. So, ne? Das finde ich ja beim Wandern oder beim Laufen gehen auch so gut. Du hast nicht groß was, zieh dir was an, das geh stimmt. los, lauf los. So, ne? Ja. Jetzt brauchst du halt ein Rad. So, ne? Genau. So wäre der Einstieg, finde ich. Ein bisschen mal gucken. So. Und dann würde ich einfach es immer mal schauen, vielleicht mich jemand anschließen, der das schon mal gemacht hat. Dann hat man schon mal, kann man so ein paar Erfahrungswerte austauschen.
Und vielleicht auch erstmal nur ein Wochenende, ne?
Und nicht zu lang direkt. Anfangen, so. Genau, einfach kurz, kurz ist die Prämisse auf jeden Fall am Anfang. Mal schauen, irgendwie, wie kommt man überhaupt zurecht? Wie viele Kilometer kann man denn am Tag überhaupt vertragen, zu fahren? Also auf jeden Fall nicht zu weite Entfernungen zwischen den einzelnen Etappen, wenn man mal so zwei Etappen plant. Ich lieber eher weniger. Ein bisschen das Höhenprofil anschauen dabei. Wo ist man tatsächlich unterwegs? Kann man sich auch schon mal vertun, ne?
Ja,
genau. Und dann einfach erstmal mit den Klamotten und so weiter starten, die man hat. So. Ne? Und dann nach und nach erweitern. So würde ich jetzt vorgehen. Ne? Und ich glaube, dass der Spaß von ganz alleine kommt, ganz ehrlich. So, ne?
Du meinst, die Sache an sich überzeugt schon genug, dass man da Lust auf mehr bekommt.
Ja, genau. Ich würde immer versuchen, ein bisschen Abenteuer einzubauen. So, ja. Und sei es irgendwie die Möglichkeit, selber zu kochen, irgendwie mit so einem Gaskartusche oder wie auch immer. Oder keine Ahnung. Ich würde immer versuchen, auch das erste Mal schon nachts draußen zu schlafen. Mit dieser Tracking-Camp-Option, weil ich finde, das ist das, was es am Ende dann auch ausmacht. So, ne?
Also Hotel. Vielleicht so ein bisschen vielleicht auch eine Grenze gehen, die man bisher noch nicht überschritten hatte.
Ja, ein bisschen aus dem Komfort.
Mit Karacho und Gewalt drüber, sondern sich so ein bisschen fordern, meinst du, wäre auch reizvoll für den ersten Schuh.
Ja, weil ich glaube, das ist das dann der Eindruck, der dann bleibt. So, ne? Wenn man sich so ein bisschen aus der Komfortzone bewegt, das kennen wir ja alle, dann entdeckt man für sich neue, oder die Grenzen verschieben sich, und dann öffnen sich Türen. Oder nicht. Aber ich würde sagen und darauf wetten, dass sich da Türen öffnen. So. Und dann gibt es ja verschiedene Optionen, ne? Wie man dann damit umgeht, ob man dann richtig einsteigt. Ich würde fast immer tippen, dass die Leute immer mehr machen dann nachher. So.
Du meinst, wer das einmal ausprobiert hat und ein Abenteuerchen hatte, was gut ausging oder auch was, irgendwie erzählt man ja oft auch von Dingen, die blöd gelaufen sind und macht hält trotzdem an der Grundidee fest und das macht ja eigentlich auch den Reiz aus. Ne? Wie du sagst, erste Tour stecken geblieben, in Matsch gefallen und gerade deswegen die nächste wahrscheinlich angegangen.
Ja, genau. Ja, auf jeden Fall hat es mich nicht abgeschreckt. So, ne? Ich finde einfach so eine Offenheit dafür. Die Grundbedingung, die man natürlich haben sollte, ist, wenn du jetzt gar keinen Bock auf Radfahren hast, ist das die denkbar schlechteste Voraussetzung, um damit zu starten, würde ich mal sagen.
Ja. Also, oder wenn man jemand ist, der nicht gerne in der Natur und im Unwetter oder im Wetter draußen unterwegs ist. Aber so Leute hören
es
wahrscheinlich
halt
auch gar nicht großartig zu heute und hier.
Nee. Und es wird halt dreckig. Also man wird halt dreckig. So muss ich es eher formulieren. Ja? Also,
ist ja vielleicht heutzutage auch mal wieder schön, so richtig dreckig zu werden.
Ja.
Magst du noch zwei, drei Worte zu dem Thema im Winter erzählen? Ich meine, das ist jetzt dann wirklich schon für Fortgeschrittene. Aber hast du da auch so ein paar Tipps, wenn jemand sagt, ja, war ich schon in allen Jahreszeiten unterwegs, außer im Winter?
Wir haben ja schon gesagt, eher
Fatbike, wenn es dann wirklich auf Schneeuntergrund ist. Aber man braucht ja auch sonst mehr oder muss anders planen.
Ich habe persönlich keine Fatbike-Erfahrung, muss ich dazu sagen. So, es ist einfach
dann Erfahrung. Du bist auch Fatbiker.
Nö, ich bin da schon mal mit gefahren, aber ich bin damit noch nicht im Winter gefahren. Ich habe auch noch keine Bikepacking-Tour mit dem Fatbike gemacht. So. Dafür sind mir die Räder zu unhandlich an der Stelle. Im Buch ist es berücksichtigt, einfach um das Thema komplett zu haben auch. Ne? Ja.
Aber du warst schon im Winter unterwegs.
Ja, ich war schon im Winter unterwegs. So. Ja. Und ich habe auch schon draußen übernachtet im Winter. So. Mhm. Was ich daran reizvoll finde, erstmal A, es ist nicht mehr so kalt, wie man denkt. So, und trotzdem muss man natürlich ein paar Sachen berücksichtigen. Das ist vor allem das Thema Feuchtigkeit. Also Feuchtigkeit macht halt Kälte vor allem. Mhm. Und man muss sich halt gut einpacken. So. In dem Falle, wenn man im Winter unterwegs ist, muss man schon mal mehr Sachen mitnehmen. So. Ne? Ja. Also da kann man jetzt nicht mit einem leichten Sommerschlafsack losfahren und so. Und es ist halt so, es bleibt halt frisch. Es wird nie den Moment geben. Also den habe ich noch nicht gehabt. Und ich bin eigentlich irgendwie körpertemperaturtechnisch Gott sei Dank sehr gut aufgestellt, auch an kalten Tagen. Aber ich habe noch nie den Moment gehabt, wo ich dann draußen gelegen habe in kälteren Jahreszeit und denke so, ha, ist aber jetzt richtig schön warm die ganze Zeit. So, weil es gibt immer
mit gutem Schlafsack und so kam der Moment nicht.
Es gibt immer irgendwann den Moment, wo einfach dann die Kälte kommt, mal härter, mal nicht so hart. So, ne? Und das hat natürlich auch viel damit zu tun, was man für Equipment dabei hat. Hier ist die Equipment-Frage tatsächlich eine ganz andere. Hier kannst du nicht mal einfach ausprobieren. Also jemand, der im Winter das mal gerne ausprobieren möchte, sollte sich einfach gut informieren. Das ist der wichtigste Tipp dazu. Einfach um nicht auszukühlen auch, weil dann kannst du auch wirklich schnell gesundheitsgefährdend werden. So, das muss man ja an dieser Stelle auch sagen. Vor allem, wenn du mit dem Rad unterwegs warst und du schwitzt ja im Winter auch, ne? Also wird das Thema Wechselklamotten und wie wechselt man, wann wechselt man, ja nochmal eine ganz, ganz andere Thematik. Mhm. Ganz, ganz schnell.
Kriegt man den Kram trocken, ne? Also,
genau.
Ja, musst du mit ins Zelt nehmen, weil im schlimmsten Fall friert's dir durch. Eigentlich musst du das nasse Zeug sogar fast mit in den Schlafsack nehmen, weil sonst friert's dir durch. Also, wir reden jetzt wirklich von Winter-Winter-Temperaturen,
genau. Ja, genau.
Ne? Also, das ist auch nicht zu verachten, was da ist. Auch die Schuhe, ne? Also, die Schuhe, wenn die durchgeschwitzelt sind, sollte man tunlichst nicht irgendwie im Vorzelt parken.
Ja, genau.
Das hat man am nächsten Tag Spaß.
Ja, genau. Trotzdem kann man aber ja im Winter auch die Light-Variante wählen. Man kann sagen, okay, ich fahre mit dem Rad und mit wenig Gepäck. Ich gehe aber ins Hotel. Von bis, ja, Jugendherberge bis, was weiß ich, wo derjenige Lust zu hat, ne? Mhm. Genau. Und das ist ja auch legitim. Also niemand sagt ja, das ist ja echt das Schöne, man kann sich davon frei machen. Man bestimmt ja selber, was das Abenteuer für einen ist. So an der Stelle, ne? Und wie weit man gehen möchte.
Das klingt schon mal gut. Apropos Abenteuer und man bestimmt selber. Jetzt hast du ja schon gesagt, was so deine nächste, sag ich mal, nähere Tour ist. Gibt es denn noch so einen ganz großen Bikepacking-Traum, wo du sagst, ja, würde ich gerne mal schauen, ob es irgendwann was wird?
Ja, ich würde auf jeden Fall gerne mal mit dem mit genau so Light-Gepäck irgendwie Richtung Skandinavien. So öfter in Skandinavien.
Für mehrere Wochen. Und
ja. Also ja, und dann kombinieren halt, ne? Also ich glaube, ich würde jetzt nicht 4 Wochen durch Skandinavien bikepacken wollen, aber in der Kombination, ich kenne Skandinavien bisher viel durch Kanufahren etc. und da Schweden, Norwegen, aber da mit dem Rad mal durch, ist eventuell in der Vorstellung romantischer, als es nachher ist, weil die Straßen sind ja sehr lang. Es kann sehr, sehr monoton werden. Wie viel Offroad man da tatsächlich da fahren kann, so, da habe ich ja, ich habe so ein paar Strecken gesehen, die interessieren mich, auch weiter im Norden dann in Schweden vor allem. Ja, also das wäre doch so ein Traum auf jeden Fall. Muss nicht irgendwie, keine Ahnung, jetzt super weit weg sein. Also in Europa haben wir super viele schöne Bikepacking-Ziele. Kollegen von mir fahren gerne die Alpenpässe Bikepacking-mäßig. Ja, das kann ja auch ein Ziel sein. Im Buch sind 1-2 Touren empfohlen. Da ist die Wallonie-Geschichte zum Beispiel auch drin. Da gibt's einen schönen, also da gibt's wirklich einen schönen Gravel-Trail-Strecke auch. Die ist ausgeschildert. Das kommt immer mehr. Vielleicht kommen dann auch noch neue Ideen für mich dazu, weil diese ausgebauten Wege speziell für Gravel-Bikes oder was heißt ausgebaut, aber so eine Mischform, das kommt ja immer mehr. Auch dass Routen quasi offiziell gemacht werden dazu. Und entsprechendes Kartenmaterial dann erhältlich ist, online, wie auch immer. Ne? Also insofern verbessert sich die Lage für Gravelbiker oder Bikepacker ja sowieso an der Stelle. Ne? Und die ganzen schönen Radwege, klar, die gibt's auch. Ist nicht unbedingt immer 100% mein Ding so. Was ich auch noch machen werde, ist auf jeden Fall jetzt, weil ich jetzt auch fürs Outdoor-Magazin im Rheintal unterwegs war, im Mittelrheintal, und es war wunderschön, dass ich auch gedacht habe, da geht ja ein Radweg von Bonn eigentlich aus bis runter nach Bingen etc. Das könnte ich mir auch noch mal gut vorstellen. Und dann aber wahrscheinlich in einem Hotel zwischen schlafen bei einem Winzer, ein Weinchen trinken abends.
Da brauchst du dann eigentlich auch kein Gravelbike, ne, wenn das so ein gängigerer Weg ist.
Naja, aber du hast dann da immer auch coole Touren, wo du dann links und rechts mal rein kannst.
Okay, für die Abstecher.
Ne, für Abstecher, um zumindest die Option zu haben. Das finde ich ja das Tolle beim Gravelbike. Du hast immer die Option, auch schottrig zu werden quasi.
Das klingt gut und man hört, du hast Pläne und vielleicht gibt's ja auch mal irgendwann einen Gravelbike-Tourenführer oder Bikepacking-Tourenführer von dir. Du bist ja saugut in der Materie drin und ich glaube, wir haben jetzt auch die große Range soweit abgedeckt. Mhm. Man kann mit den Ideen schon mal in das Bikepacking-Abenteuer starten und natürlich nochmal in dein Buch reinlesen oder eben auch, ich weiß nicht, wann kommt die Geschichte in Outdoor, weißt du das schon? Diese
nächstes Jahr erst.
Da muss also man eben nächstes Jahr mal die Augen und Ohren offen halten, wenn man den Ralf Kerkeling dann auch im Outdoor-Heft sieht. Aber ja, wir bleiben in Kontakt. Es hat mich sehr gefreut. Gerne. Ich denke, das Thema wird uns auch mal wieder zusammenführen. Und vielen, vielen Dank für das Gespräch.
Danke dir. Das war sehr, sehr schön. Hat Spaß gemacht. So, ging super schnell vorbei, meine Herren. 45 Minuten schon.
Total, ne?
Okay, gut.
Ja. Vielen Dank. Und wenn euch, liebe Hörende, der Podcast gefällt und ihr keine Episode mehr verpassen möchtet, könnt ihr ihn natürlich gerne gleich hier abonnieren oder ihr holt euch den Outdoor-Newsletter auf outdoor-magazin.com. Außerdem findet ihr das Heft und dann eben auch Ralfs Geschichte in gedruckt nach wie vor, entweder am Kiosk oder ihr holt euch das Outdoor-Heft per Abo in euren Briefkasten. Und ganz klar auch auf Facebook und Instagram erfahrt ihr alles, was so die Outdoor-Welt draußen bunt und schön macht. Bis bald hier oder draußen auf Tour.
Hauptsache raus, der Outdoor-Podcast.